Zum Predigttext heute schlagen wir auf, wer seine Bibel mit hat, 1. Petrus 2, die Verse 4 und 5. Und wem es möglich ist, dem bitte ich aufzustehen. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Hab Dank, lieber Vater im Himmel, für dein wunderbares Wort. Hab Dank, dass du uns sagst, wozu du uns berufen hast, auf dieser Erde. Und wir wollen auf dein Wort achten und auf die Stimme deines Heiligen Geistes, die uns heute vielleicht dieses und jenes zu sagen hat. Bitte segne uns jetzt im Vertrauen auf dich und im Hören auf dein Wort und im Tun deines Willens. Danke, Herr, dass wir hier zusammen sein dürfen. Wir bitten dich um deine Gegenwart. Amen. Wir nehmen Platz. Ich habe diesen Text überschrieben: Sei ein lebendiger Stein, aber sei nicht damit zufrieden, als Stein eingebaut zu sein in den Tempel, sondern sei auch ein Priester Gottes. Im Vers 4 verlassen wir das Bild, was wir beim Vorgehen mal gesehen haben vom neugeborenen Kind, vom Baby, das die Milch braucht. Und wir kommen zu einem neuen Bild. Und zwar zu dem Bild vom lebendigen Stein. Genauso wenig wie Steine lebendig sein können, genauso wenig können natürliche Menschen geistlich sein. Aber als wir zum Herrn kamen, und der Herr wird in unserem Text als der lebendige Stein bezeichnet, wurden auch wir ihm gleich zu lebendigen Steinen. Und das ist schlicht und einfach ein göttliches Wunder. Ein Wunder der vollständigen Verwandlung, der totalen Veränderung, der wunderbaren Neuwerdung. Das ist die Grundlage. Und auf dieser Grundlage müssen wir aufbauen. Der Vers 4 sagt es: zu ihm kommend. Und diese Form, die hier gebraucht wird, diese Ausdrucksform, ist eine Verbform im Partizip Präsens. Das heißt, es bedeutet, wir kommen beständig zu ihm. Immer wieder. Anhaltend. Das meint Partizip Präsens. Immer wieder neu. Wir kommen beharrlich zum Herrn, indem wir auf sein Wort hören, denn nur in seiner Gegenwart hören wir ja sein Wort, und im Gebet, was eine Antwort auf den Anspruch seines Wortes ist. Und das, ihr lieben Geschwister, fordert immer wieder neu unsere Entscheidung, das auch wirklich zu wollen und das auch durchzuhalten. Wir wissen alle, dass es immer tausend Gründe gibt, anderes zu tun, angeblich wichtigere Dinge zu tun, als Gottes Wort zu lesen, vielleicht auch Schöneres oder Angenehmeres mit unserer Zeit zu tun. Aber bleiben wir dabei, immer wieder in die Gegenwart Gottes zu kommen, werden wir Schritt für Schritt merken, dass wir im Umgang und im Gespräch mit dem Herrn die Erfahrung machen, dass sein Wille, seine Worte und sein Wohlgefallen über unserem Leben uns immer wichtiger werden. Wir werden auf diesem Weg, in dem wir zu ihm kommen, mit ihm Kontakt haben, auf ihn hören und ihm antworten. Auf diesem Weg werden wir dem Herrn immer ähnlicher. So sagt es der 2. Korintherbrief im 3. Kapitel, Vers 18. Wir aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, hier beschrieben mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn anschauen, so werden wir verwandelt. In dieser Anschauung des Herrn werden wir verändert, wie es vom Herrn, dem Geist Gottes, geschieht. Wir wissen ja, dass der Herr Jesus sagte, ich gehe weg, aber ich sende euch den Tröster, den Geist Gottes. Und an anderer Stelle der Bibel steht, der Herr ist der Geist. Also das ist identisch. Der Herr Jesus spricht zu uns durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist meint immer sein Wort. Gibt es eine größere Freude, gibt es eine größere Glückseligkeit, als sich in Gottes Gegenwart aufzuhalten, seine Stimme zu hören, auf sein Wort zu achten und ihm im Gebet zu antworten? Und wenn es so ist, wenn es keine größere Glückseligkeit gibt, warum nur tun wir es so wenig? Zu ihm kommend, von Menschen zwar verworfen. Dieses Wort verwerfen meint hier in diesem Zusammenhang etwas anschauen, etwas prüfen und es wegwerfen. Die alte menschliche Natur verabscheut und verwirft Christus und sein Erlösungswerk auch. Kein Mensch sucht von sich aus die Nähe Gottes. Römer 3, Vers 11 begründet das ganz klar, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Auch wir nicht. Von uns aus suchen auch wir Gott nicht. Und Reste dieser alten Natur sind immer noch in uns, in den Kindern Gottes erhalten. Reste. Aber der Same des ewigen Lebens ist auch in uns und wächst. Und die neue Natur, die dieser Same gezeugt hat, diese neue Natur hat Wohlgefallen am Sohn Gottes und an seinem Werk. Und der Heilige Geist sorgt dafür, und zieht uns immer wieder in die Nähe des Herrn vor sein Angesicht. Das ist nur der Heilige Geist, der das in uns bewirkt. Wir wollen das nicht. Wir beschäftigen uns lieber mit Zeitung, mit Fernsehen, mit dieser und jener Zeitschrift, mit dieser oder jener Ablenkung. Aber dort in der Gegenwart Gottes, dort wird Christus Jesus, der von Menschen für nichts geachtet wurde, und wird Gott, aber auserwählt und kostbar, auch uns immer kostbarer. Auf diesem Weg werden Christi Eigenschaften mehr und mehr zu den unsrigen. Jesus Christus hatte ja einen Charakter. Und dieser Charakter ist in der Bibel deutlich beschrieben, wie er war. Gütig, langmütig, freundlich, barmherzig, den Menschen zugewandt, aufmerksam. Und diese Eigenschaften Christi werden mehr und mehr in der Gegenwart Gottes auch zu deinen und zu meinen Charaktereigenschaften. So werden wir verändert. Und auf diesem Weg wird das Herz voll. Voll mit Dank an den Herrn, voll mit Lobpreis seiner Güte, sodass wir Gott, den Vater, in und durch Christus anbeten können. Denn das ist unsere Bestimmung als Priester Gottes. Zu ihm kommend, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen. Dieser Sinnzusammenhang macht deutlich, lasst euch zu einem geistlichen Haus aufbauen, in dem ihr zum Herrn kommt und ihm immer näher rückt. Als ein wiedergeborener Mensch habe ich den Heiligen Geist im Herzen und spüre ganz deutlich, wie nahe ich dem Herrn bin. Das spüre ich. Jede noch so kleine Distanz zum Herrn, jeder Ungehorsam, jede Sünde der Tat, jede Sünde der Worte oder jede Sünde in den Gedanken belastet die Anbetung Gottes und mein Gewissen. Und wenn ich mir gestattet habe, einer Sünde nachzugeben, dann weiß ich das ganz genau. Und dann habe ich auch keine Lust zum Gebet. Und dann drängt es mich auch nicht, die Bibel aufzuschlagen. Habt ihr das schon mal erlebt? Entweder die Sünde hält mich an, zu Gott zu kommen, oder Gott bewahrt mich vor der Sünde. Beides ist richtig. Gott hält mich von der Sünde ab, wenn ich in seiner Gegenwart bleibe. Aber die Sünde hält mich auch davon ab, in Gottes Gegenwart zu kommen. Täglich erleben wir Gottlosigkeit. Täglich erleben wir, wie die Dinge uns und Jesus sagt in Johannes 13, Vers 10 zu Petrus, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Der Herr Jesus gibt uns damit keine Hygienevorschriften, sondern er meint das geistlich. Wer gebadet ist im Wort, das heißt, wer bekehrt ist, der ist in der Nähe Gottes. Aber wir gehen trotzdem über diese Welt und haben täglich nötig, uns die Füße zu waschen, weil der Staub dieser Erde, der Schmutz dieser Erde, geistlich die Sünde dieser Welt uns täglich umgeben und wir gar nicht verhindern können, damit in Kontakt zu kommen. Denn wir erleben es immer wieder, wie Sünde oder Esoterik oder die Bosheit der Menschen, die Gewalt, die Heuchelei, die Lüge, der Egoismus bei den Menschen oder in den Medien, im Zeitgeist und auch in uns selbst uns immer wieder berühren. Böse Mächte in Verbindung mit sündiger fleischlicher Natur umgarnen uns ständig. Der Virus der Sünde und der Virus der Gottlosigkeit schwebt um uns herum und wir atmen ihn jeden Tag ein. Wir müssen atmen. Wir müssen leben in dieser Welt. Wir müssen Kontakt mit den Menschen haben, die Gott nicht kennen und die völlig gottlos leben. Wir sind mit Kollegen zusammengestellt im Arbeitsprozess und in der Gesellschaft. Wir können es nicht verhindern, dass die Sünde uns infiziert. Aber jeder Blick auf Jesus, jede Bitte um Vergebung, jede herzliche Anbetung ist wie eine Immunspritze gegen das Virus der Sünde, des Ungehorsams und der Untreue. Und deshalb sagt der Hebräerbrief im 12. Kapitel, deshalb lasst uns die so leicht umstrickende Sünde ablegen, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und deshalb haben wir nötig, immer wieder zurückzukommen, zu ihm kommend, als eine beständige Eigenschaft unseres Lebens, immer wieder an jedem Tag. Leben wir in der beständigen Reinigung, dann erfolgt nach dem geistlichen Prinzip des Wachstums auch die fortschreitende Heiligung. In der Nähe Christi und diese fortschreitende Reinigung und Heiligung geht der Bruderliebe in der Gemeinde immer voraus. Nur so kann der Herr seine Gemeinde bauen und nur so fügt er einen lebendigen Stein zum anderen, zu einem geistlichen Haus zusammen. Und alle lebendigen Steine richten sich an ihm aus. Er ist der Eckstein und wir werden aufgebaut in der Ausrichtung zu Christus. Wie er, so auch wir. Und damit ist mit ganz wenigen Worten das Wesen echten Christentums knapp umrissen und beschrieben. Wie er, so auch wir. Erster Johannes 2, Vers 8 sagt der Apostel, das, was wahr ist in ihm, nämlich in Christus, ist auch wahr in uns. Nach Gottes Vorsatz sollen wir dem Bild seines Sohnes gleichförmig werden. Könnt ihr euch das vorstellen? Du und du und du und du und wir alle sollen Christus wieder zu ihm kommen. Es ist ein wachstümlicher Prozess, Der beginnt mit der Bekehrung und wird vollendet bei seiner Wiederkunft. Bis dahin haben wir Zeit zum Wachsen. Und dann sagt Vers 5, und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Wir kommen jeder für sich zum Herrn, dem lebendigen Stein, und er macht aus jedem von uns was Simon Barjona machte, einen lebendigen Stein. Aramäisch heißt das Kephas und griechisch Petros. Das, was mit Petrus geschah, ist gleichsam ein Symbol für die ganze Gemeinde, in die der Herr Jesus ihn zum Leiter gesetzt hat. So wie Petrus in bitteren Tränen zur Buße fand, so dürfen und müssen auch wir in wirklicher Buße und Hinwendung zum Herrn die Bekehrung erleben, die Hinwendung zu ihm. Und er passt uns als Steine in sein Haus ein. Stein für Stein setzt er an seinen Platz. Wir sind als Erlöste und Heilige nicht allein. Wir sind in eine Gemeinschaft gesetzt und berufen. Seit der Bekehrung zum Glauben gehören wir nicht mehr uns selbst, sondern gehören als erstes dem Herrn und als zweites gehören wir der Gemeinschaft, in die er uns eingefügt hat. Und nach dem Zeugnis der Schrift ist das die Ortsgemeinde. Wir gehören dem Herrn und wir gehören der Gemeinde. Gehören wir Christus, gehören wir auch seinem Leib. Das ist nämlich die Gemeinde. Das hat Konsequenzen für unser Leben und für unseren Glauben. Nur so wird die Gemeinde zum geistlichen Haus, zur wirklichen Heimat und Gottes Geist, das Wort Gottes, das Abendmahl, die Gemeinschaft und die Gebete stärken jeden im Glauben. Und deshalb sagt Apostelgeschichte 2, 42 dieses bekannte Wort, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, erstens, in der Gemeinschaft, zweitens, im Brechen des Brotes, das heißt im Abendmahl, als drittes, und in den Gebeten, viertens. Das sind die vier Grundelemente des Glaubens. Lehre der Apostel, Wort Gottes, Gemeinschaft, Abendmahl und Gebete. In der Glaubensstärkung, die man in der geistlichen Gemeinschaft erfährt, wird man selbst auch für andere zur Hilfe. Und andere helfen mir. Es erfolgt Korrektur, es erfolgt Hilfe zum Wachstum, es erfolgt Unterstützung im Glauben und es erfolgt freudige und fröhliche Gemeinschaft in Gott. So wird der Bau des Reiches Gottes, so wird die Evangeliumsbotschaft zum Lebenselement der Gemeinde. Und lasst euch selbst aufbauen, Vers 5, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Neugeboren durch den Geist Gottes und durch das Wort, ein lebendiger Stein geworden, von Christus eingefügt in den geistlichen Tempel. Und ein heiliger Priester, berufen, geistliche Schlachtopfer darzubringen. Das soll für jeden Gläubigen der normale Entwicklungsgang im geistlichen Leben sein. Priester Gottes des Allerhöchsten. Das ist, ihr lieben Geschwister, auch allerhöchste Berufung für einen jeden Einzelnen. Damit ist auch jeder einzelne Gläubige gemeint. Nicht nur die Theologen, nicht nur die Prediger oder die Ältesten oder die Lehrer sind Priester Gottes, sondern jeder gläubige Mann und jede gläubige Frau sind berufen, priesterliche Dienste zu tun. Jeder Gläubige ist berufen, für andere in die Gegenwart Gottes zu treten. Das heißt, für sie vor Gott einzutreten. Das ist die Aufgabe eines Priesters. Jeder Gläubige ist berufen, andere durch das Beispiel des eigenen Glaubenslebens ein gutes Zeugnis zu geben. Ein gutes Zeugnis für das Evangelium Christi zu sein. Jeder Gläubige ist berufen, Gott dem Vater und dem Sohn im Heiligen Geist Dank zu sagen, Lobpreis zu bringen und Gott anzubeten. Jeder ist dazu berufen, das zu tun. Jeder Gläubige ist berufen, anderen wohlzutun und mitzuteilen, praktische Liebe zu üben, wo immer möglich. Jeder Gläubige ist berufen, Leib und Gesundheit, Zeit, Gut und Geld dem Herrn zur Verfügung zu stellen und unter Umständen auch zu opfern. Das meint hier geistliche Schlachtopfer darzubringen. Das ist unsere Berufung, das ist unser Christentum. Das alles wirkt der Herr selbst durch seinen Heiligen Geist in uns und durch uns. Denn Römer 5, Vers 5 sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Öffnet sich das Herz dieser göttlichen Agape-Liebe, dann öffnen sich auch die Hände zum Dienst und der Wille, Gott zu dienen und zu tun, was ihm gefällt. Ist diese Agape-Liebe wirklich in mich ausgegossen, öffnet sich auch der Mund zu freudiger Anbetung. Bin ich von Gottes Liebe erfüllt, bringe ich ihm auch dafür Dank und Anbetung. Dann wird auch der Glaube fest und das Lebenszeugnis für unsere Mitmenschen attraktiv. Dann trägt uns die fröhliche Hoffnung des Glaubens bis zum ewigen Ziel im Himmel. Die himmlische Herrlichkeit, die ewige Seligkeit, die wunderbare Gemeinschaft mit unserem Schöpfer und Herrn, mit Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, mit allen heiligen Engeln und allen Erlösten. Da ist unser Ziel. Da wollen wir hin. Und ansatzweise können wir das hier in der Gemeinde schon praktizieren und erleben. Sicherlich in bescheidenem Maß, aber nicht weniger wichtig. Gott segne uns auch dieses Wort, dass wir als lebendige Steine uns einfügen lassen und dann zum Priester werden für andere Menschen. Amen.